Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Hi, wir sind die Meffys. Eigentlich sind wir das nicht, aber wer das ist, ist unser heutiger Gast. Patricia Jasmin Graf ist eine, sagen wir mal, Meffianerin, Unternehmen, eine freie Künstlerin, Designerin, Hochschuldozentin hier in Aachen und Gründerin des Netzwerks Design Metropole Aachen und die Liste könnte ich fortführen. Doch damit nicht genug. Heute ist sie eine der Triebfedern hinter der Grassroot-Bewegung, genannt die Meffys, die hier in Aachen leerstehende Freiräume umgestalten und das, wie sie es beschreibt, in Form einer bunten Galaxis, gefüllt mit unterschiedlichsten Kulturinitiativen. Wie sie das tun, warum sie das tun, was das alles mit dem Hashtag Total Love zu tun hat und wie man mit offenen Klotüren auf historische Ballsäle hinweist, ja, das und noch vieles mehr erfahrt ihr hier und jetzt im folgenden Gespräch. Upcyclen Sie jetzt bitte Ihre Ohrmuscheln. Wir starten jetzt.
Hello and welcome to Daily of the Month. Das Christkind ist schon gekommen dieses Jahr und wir dürfen hier zusammen live aufnehmen. Also wir sind seit einem Jahr hat das nicht mehr passiert und wir sind voller Energie heute und bereit, ein richtig cooles Gespräch zu führen. Mit mir ist Chris und moin, moin. Patricia Graf. Danke Patricia, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein mit euch.
Es ist normal, dass wir am Anfang der Folge, wir fangen die Gäste ein Lied mitzubringen, oder ja. Einen Song. Und wir haben so ein Spotify-Playlist und das Lied soll ein bisschen über dich oder ein Projekt, wo du gerade dran arbeitest, reflektieren. Hast du was mitgebracht?
Ja klar, also ich habe meinen aktuellen Lieblingssong mitgebracht, der heißt Colors oder All My Favorite Colors von den Black Pumas. Ich habe den allerdings als Coversong kennengelernt, als ich vor einigen Wochen mit meiner Schwester für eine Woche einen Kurzurlaub in Marokko war, weil wir dort eine Musikergruppe kennengelernt haben, die den performt haben. Und der ist halt wunderschön, weil der einmal ja von verschiedenen Farben spricht, aber auch, glaube ich, geht es darum, das Leben irgendwo in seiner Einfachheit auch zu genießen und wertzuschätzen, aber auch die verschiedensten Farben zu sehen und gleichzeitig auch ja ein Plädoyer für die Diversität. Und aktuell arbeite ich ja viel in unserem neuen Projekt in der Lackierwerkstatt und arbeite da auch mit sehr vielen Farben und höre diesen Song dabei sehr gerne. Und allgemein liebe ich Farben oder auch gleich den ganzen Regenbogen. Und deswegen ist es dieser Song, den ich eurer Playlist hinzufügen möchte.
Super. Ich bin gespannt.
Ja, wo du schon gesagt hast, euer Projekt, da haben wir jetzt ja noch nicht so viel drüber gehört. Was ist denn dein Projekt? Worum geht's denn da überhaupt?
Also, ich habe ja meistens immer relativ viele Projekte, aber im Schwerpunkt bin ich in den letzten Jahren immer sehr damit beschäftigt gewesen, meistens nicht alleine, sondern immer mit einem großen Team von coolen, kreativen Menschen, Raum- und Umnutzung von Leerständen einer alten leerstehenden Kirche oder einem alten leerstehenden Kaufhaus voranzutreiben. Und in diesem Fall ist vor ungefähr anderthalb Jahren die Baudezernentin Frauke Burgdorf, die Aachener Baudezernentin, auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe hier in der Mephadatisstraße 14 bis 18 in Aachen vier leerstehende Ladenlokale, die alle aneinander angrenzen. Also eins davon ist auch eine alte Kneipe. Und hat uns eingeladen, die zu besichtigen und zu sagen, habt ihr da irgendwie vielleicht eine Idee, wie kann man diese Straße beleben, die zwischen Rotlichtbezirk und mit sehr viel Leerstand ja trotzdem mitten in der Innenstadt liegt und eigentlich aber irgendwie sich trotzdem ab vom Schuss anfühlt. Und ja, da das in der Mephadatisstraße stattfindet, heißt das Projekt mittlerweile auch die Meffys. Das haben wir eigentlich auch Frauke Burgdorf zu verdanken, weil wir sind so viele verschiedene Initiativen, Organisationen, studentische Initiativen, aber auch Einzelakteure. Wir nennen uns StadtmacherInnen und PionierInnen fürs Viertel. Und sie hat irgendwann gesagt, ihr seid so viele, ich kann mir gar nicht merken, wer ihr alle seid. Ich nenne euch jetzt pauschal die Meffis. Und das ist dann irgendwann auch nicht nur unser Arbeitstitel, sondern unser Logo geworden.
Okay. Und was ist dann das, was ihr damit bezweckt? Also leerstehende Räume verwandeln, mit welchem Zweck? Was ist die Absicht? Was wollt ihr erreichen?
Also auf unserer Schaufensterfläche steht groß drauf, hi, wir sind die Meffis. Wir gestalten hier offene Räume für Stadt, Kultur und Menschen. Und wenn man so will, dann ist der kleinste gemeinsame Nenner, dass viele von den Akteuren und AkteurInnen, die da beschäftigt sind, halt Räume brauchen für Pläne, für Workshops, für Coworking. Aber eigentlich wollen wir dort auch einen lebendigen Hotspot kreieren, der irgendwie den gesellschaftlichen Wandel und die Stadtgestaltung in Aachen vorantreiben kann. Das heißt, so alle heißen Themen, die gerade irgendwie bei all diesen Menschen so auf dem Parkett sind, die wollen wir da ausprobieren und testen. Sozusagen ein großes Reallabor. Wir nennen uns auch Transformationszentrum, aber das klingt natürlich für Menschen, die nicht so im Thema sind, vielleicht ein bisschen kryptisch. Aber ja, wir haben uns dann quasi getroffen erstmal mit ganz vielen interessierten Menschen, die gesagt haben, das klingt super spannend, was wollt ihr denn da eigentlich alle? Und haben dann, weil das war schon jetzt zu Zeiten von Corona, wir durften dann gar nicht mit dieser Gruppe von Menschen die Räume betreten, haben wir mit Barnabas, der hat seine Masterarbeit über uns geschrieben, auf dem Parkhausdach vom Büchelparkhaus, was ja mittlerweile sich im Abriss befindet, oben mit Kreide den Grundriss von diesen vier Ladenlokalen in 1:1 auf dieses Dach gemalt, sodass wir quasi eine Open-Air-Begehung sozusagen der Räumlichkeiten machen konnten. Und dann gemeinsam mit diesen ganzen Menschen überlegt haben, was braucht ihr denn? Also was seht ihr denn hier? Was wollt ihr da drin? Und dann schon gemerkt haben, okay, es gibt verschiedene Schwerpunkte und ganz, ganz viele Schnittmengen. Und da das ja vier einzelne Raumeinheiten sind, haben wir beschlossen, eine Raumeinheit, die Raum Nummer 1, wird ein großer Coworking-Bereich oder Workshop-Fläche, kleinere Closed-Working-Spaces, wo man auch sich mal zurückziehen kann zum Telefonieren. Aber eigentlich hat ja fast jedes dieser Ladenlokale große Schaufenster und man ist irgendwie auch direkt in der Stadt. Die zweite Raumeinheit wird eine Art Creative Space, Kreativatelier oder Makerspace. Vorne gibt es einen großen Raum, der für Workshops, für Zeichenkurse, zum Bannermalen, für Demos, für alles genutzt werden kann, was irgendwie kreativ ist und Platz braucht. Weiter dahinter haben wir dann einen kleinen Raum, der ist sozusagen die saubere Werkstatt, also eine für 3D-Drucker, für Lötarbeiten und sonstiges. Und dahinter dann nochmal eine staubige Werkstatt, die für Holzprototypenbau geeignet ist oder auch mal Fahrradreparaturen, wo man halt so ein bisschen mehr Dreck machen darf. Und daran anschließend ist dann diese alte Kneipe, die wir auch wieder als ein offenes Viertelcafé beleben wollen. Und dann daneben ist ein alter Optikerladen, der hat so eine relativ langgezogene Fläche und hat vorne auch ein großes Schaufenster, das wir jetzt auch schon so als Schaufenster für Kunst, Kultur und Prototypen nutzen. Und das wird aber eine kleine Kulturbühne für ein inklusives Theater. Und da haben wir jetzt auch die Kneipe und diesen Optikerladen durch drei Durchbrüche verbunden, sodass das halt auch ein offener, multifunktionaler Eventraum sein kann.
Einmal kurz nachgefragt, du sagtest, glaube ich, zwischendrin, ihr habt euch getroffen mit Freiwilligen und ich habe das so verstanden, es gab erstmal gar keinen Plan, was entsteht, sondern einfach nur, hier ist ein Raum und jeder, der Bock hat, kann jetzt seine Ideen einbringen und hat wirklich dann erstmal alles zugelassen oder gab es schon so eine grob Idee, wo es hingehen soll?
Nee, tatsächlich gab es am Anfang erstmal so noch gar keine Vision. Also in dem Fall kamen ja wirklich diese Räume irgendwie als Option auf uns zu. Also wir mieten die für eine bezahlbare Miete. Also es ist wirklich ein anderer Mietzins als sonst Ladenlokale in der Innenstadt. Dadurch, dass diese Räume mittlerweile der SEGA, der Städtischen Entwicklungsgesellschaft Aachen, ist eine Tochter der Stadt, gehören. Und die SEGA weiß, dass sie an diesem Ort jetzt auch sowieso aktuell nicht zu dem regulären Mietzins diese Räume gut vermieten kann, ist dann eben die Idee entstanden, ja, uns Kreative in Aachen zu kontaktieren, um zu überlegen, was braucht ihr denn eigentlich? Woran hättet ihr Spaß und wie könntet ihr euch vorstellen, diesen Raum mit Leben zu füllen?
Ja, das ist schön, weil also ich erzähle viele Leute, woher ich komme. Ich komme aus Aachen und da, ah ja, das ist so ein Studentenstaat, ja, und viele reden, ja, aber das fehlt so ein Gefühl vom Kultur und viele, ich habe das Gefühl, viele reden über die, wie wichtig so Kultur ist für einen Staat, für Menschen, aber am Ende geben sie das nicht viel Wert oder dass das, wie wird das denn unterstützt, diese andere, ja, ist eine andere Sache. Ich glaube, du bist lange dabei, hier das voranzutreiben. Also vielleicht ein Stück zurück, könntest du vielleicht ein bisschen erzählen. Was ist meine Frage? Also ich glaube, das ist, die Frage ist, wie ist das jetzt, spürst du, dass die Menschen, sie kommen, weil sie wollen etwas für die Stadt, für sich. Warum kommen sie jetzt? Und
also ich glaube, dass die Menschen, die da motiviert und intrinsisch motiviert mitmachen, merken, dass man an so einem Ort also auch so ein Stück Selbstwirksamkeit leben kann und dass man halt Dinge vorantreiben kann, die man alleine vielleicht nicht tun würde. Ich selbst, wenn ich so aus meiner Motivation spreche, ich habe ja damals in Maastricht an der Kunstakademie studiert, mein Diplom als Produktdesignerin gemacht und war dann mehrere Jahre lang wirklich weltweit auf Messen unterwegs mit meinen eigenen Produkten und habe mich dann aber halt irgendwann gefragt, so wie viele Produkte braucht diese Welt eigentlich noch? Weil man braucht eigentlich weniger Produkte. Wir brauchen eigentlich meiner Meinung nach mehr gute Ideen und Visionen, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit vielen gemeinsamen kreativen Menschen Netzwerke gegründet habe, Design Metropole Aachen, mit denen wir ganz viele Aktionen gemacht haben, aber auch dann mit meiner Schwester Julia Graf und unserer lieben Freundin Anke Didier das Projekt Hotel Total durchgeführt haben, wo wir eine alte Kirche umgenutzt haben und dort ja eigentlich auch schon sowas wie ein erstes Reallabor für, ja, wie kann sich ein Ort von morgen schon heute anfühlen? Wie schafft man das, kulturübergreifend, generationenübergreifend und auch genreübergreifend Menschen zusammenzubringen, die sich an einem Ort wohlfühlen? Wie schafft man das, Sogwirkung zu kreieren für einen Ort, der vorher jahrelang leer stand und den auch niemand auf dem Schirm hatte? Und dafür, ja, gibt, also für mich ist so ein Leerstand oder so ein leerer Raum immer mega inspirierend, weil ich dann sofort Kopfkino habe und mir vorstellen könnte, was könnte hier sein? Hier könnte eine Bühne sein, Singer-Songwriter, ja, so alles Mögliche. Also Kultur ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ja, an dieser Front, dass das immer noch nicht genug Stellenwert in der Gesellschaft hat oder auch oft keine finanzielle Wertschätzung. An der Front arbeiten wir natürlich schon seit Jahren.
Ketzerische Frage, warum ist denn Kultur wichtig? Wieso können wir nicht ohne Kultur?
Ich glaube, das hat jeder auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren irgendwie gemerkt, dass man es total vermisst, wenn man es nicht hat. Dass man es irgendwie oft als selbstverständlich wahrnimmt, aber Kultur verbindet Menschen. Kultur ist etwas, was uns, ich glaube, in unserer Seele lebendig fühlen lässt. Und das ist irgendwie so, ja, ein bisschen auch das Gegenteil von Arbeit. Es ist so das fröhliche, liebevolle Leben genießen. Jetzt mal so ganz aus dem Bauch heraus geantwortet.
Ich wüsste jetzt auch nicht aus dem Stegreif die Antwort. Ja, in der Tat, das ist was, was total fehlt. Irgendwie Konzerte, ich meine, bei jedem was anderes, je nachdem, was man so für Gusto hat. Ne? Aber irgendwie, ja, ich fand das ganz gut, das, was uns irgendwie verbindet, uns auch zusammenbringt, ne? Gemeinsam beim Konzert stehen, gemeinsam ein Theaterstück sehen, etwas gemeinsam erleben.
Ja, und auch inspiriert werden. Und ich meine, wenn man sich Künstler und Kreative anschaut, KünstlerInnen, also das haben wir auch im Kunststudium schon gemerkt so oder gelernt, du musst dich einfach die ganze Zeit mit dir selbst und deinem Inneren auseinandersetzen, damit du authentisch ja Kunst machen kannst oder damit du wirklich deinen Ausdruck von etwas finden kannst. Und das heißt, da sind ganz, ganz viele Individuen, die damit beschäftigt sind, einen persönlichen Ausdruck zu finden. Und eigentlich wünsche ich mir, dass die gesamte Gesellschaft viel mehr von Künstlern und Künstlerinnen und Kreativen lernt, dass jeder Mensch irgendwie mehr lernt, auf sich selbst, auf seine innere Stimme zu hören und der zu folgen, seiner Sehnsucht zu folgen, weil ich glaube, wir sind alle auf dieser Welt, um unser Puzzlestück dazu beizutragen. Und ja, da gibt's ja irgendwie noch mehr als nur unseren Körper. Also ich meine, ich glaube, das spürt jeder und hat jeder seinen eigenen Bezug zu, aber ich habe für mich entdeckt, dass diese kreative Ausdrucksweise mir halt total gut tut und aber auch immer fordert, dass man sich mit sich selbst ehrlich auseinandersetzt. Also man kann sich dann nicht so gut selber belügen, das funktioniert auf Dauer nicht.
Diese Idee kommt, also nicht Idee, es ist ein weiß ich nicht, wer ist ein Mann, er hat so einen Titel für sein Buch geschrieben, das ist The Time Between Worlds. Und das beschreibt ein bisschen den Wandel, wo wir jetzt sind. Und ich komme zurück zu diesem Transformationszentrum als Ziel oder vielleicht als Nordstern, als Weg für Menschen. Was ist Transformationszentrum und so? Was heißt das für dich und vielleicht was heißt das für Miffy's denn?
Ja, also wir haben lange überlegt, wie wir das eigentlich nennen wollen, was wir da wollen, weil eben im kleinsten gemeinsamen Nenner, wir teilen uns Räume, aber im größtmöglichen Sinne, wir wollen hier unsere Visionen leben. Wir wollen eine Art experimentellen Freiraum haben, an dem wir neue Ideen vom Zusammenleben, vom Zusammenarbeiten ausprobieren können oder auch jede der Vereine und Initiativen, die bei uns dabei sind, zum Beispiel die ganzen Fridays for Future Geschichten, Fridays for Future, Health for Future, Campus for Future sind dabei. Wir haben aber auch Tech Aachen dabei. Die sind ein großer Verband von vielen technischen, studentischen Initiativen, die Drohnen bauen oder ähnliches. Wir haben den Rhizom-Verein dabei, der sich seit Jahren mit gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigt. Wir haben das Sosch-Theater, das ist ein inklusives Theater, das mit Menschen mit Behinderung arbeitet. Wir haben die Digitag an Bord, die sich in Zukunft um eine Repair-Café-Serie kümmern wird und die quasi Raumverantwortung für die Werkstätten auch tragen wird. Die haben schon in ihren alten Räumen Repair-Café-Serien durchgeführt. Wir haben von der Bürgerstiftung Lebensraum das Nachhaltigkeitscafé an Bord, die auch eben zum Thema Nachhaltigkeit aufklären wollen, Eventserien veranstalten. Wir von Hotel Total sind mit dabei. Und jetzt habe ich bestimmt noch diverse vergessen. Hier Pan, Plattform Aachener Nachhaltigkeit, First Generation Aachen.
Können einfach hinterher auf den Shownotes
genau, die können
ganze
wir einfach
Riesenliste,
nachher noch posten, damit nicht sich die ich jetzt gerade nicht alle aufgezählt habe, benachteiligt fühlen. Aber dass es irgendwie darum geht, dass all diese, also es geht da ja schon bei den Themen, die von den einzelnen Menschen und Gruppierungen beackert werden, sind ja schon Themen, die mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun haben. Bildungsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Inklusion, Begegnung, Netzwerke. Und die alle tun ja sowieso schon die Dinge, die sie in ihrer Initiative tun. Und das tun die ja sowieso auch ehrenamtlich und intrinsisch motiviert. Und ich glaube, dadurch, dass sich diese interdisziplinären Gruppen auch noch an diesem Ort austauschen und dort gemeinsam Projekte vorantreiben, wird sich das auf jeden Fall befruchten. Und genau, dabei geht's halt immer ganz, ganz viel um Kommunikation und die richtige Sprache zu finden, wenn man schon merkt, dass man eigentlich denkt, okay, wir reden ja alle die gleiche Sprache, das stimmt aber ja gar nicht, sondern jeder hat immer irgendwie auch ein anderes Bild von derselben Vision und man muss erstmal schaffen, damit einen Konsens zu finden.
Ist ja auch super anstrengend, oder?
Also. Ja, kann schon auch anstrengend sein, also wenn man halt viel diskutiert oder im besten Fall macht es uns halt Spaß, Und was auch hilft, ist, wenn man halt echtes Interesse für sein Gegenüber hat. Mhm. Wenn man irgendwie merkt, okay, mich interessiert echt immer so, was treibt die Menschen an? So, warum tun die das, was die tun? Und was wollen die eigentlich erreichen? Und wo habe ich mit denen vielleicht Gemeinsamkeiten? Und wie können wir gemeinsam sowas vielleicht stärker erreichen oder mehr Sichtbarkeit erreichen?
Ja, und wie bringt man das überhaupt zusammen? Also ich meine, viele Menschen, viele Sichten, viele Ziele, das ist das, was ich bei dir raushöre. Und das birgt natürlich die große Herkulesaufgabe. Wie schaut man, dass das nicht so in ewigen Konsensdebatten dann irgendwie man sich die ganze Zeit nur mit dem Austausch, also wie führt man das in eine Bahn, dass man trotzdem noch Sachen dann auch umgesetzt kriegt? Ne? Dass man genug Freiheit lässt, aber auf der anderen Seite auch so ein Stück Ordnung oder zusammenbringen oder kondensieren irgendwie schafft, dass man wirklich zusammen auch ein Ziel erreicht. Das, macht ihr das so Freestyle oder habt ihr da eine Überzeugung?
Ja, irgendwie schon. Also wir haben auch sehr viele Visionsworkshops schon zusammen gemacht und immer an unseren offenen Dienstagen zusammengesessen und irgendwie diskutiert und überlegt, Ideen in den Raum geworfen und wir arbeiten halt jetzt wegen der ganzen Corona-Situation halt auch in einem großen Slack-Channel zusammen, wo wir, also vielmehr Slack-Workspace und darin gibt es die verschiedensten Channel, wo sich dann alle zusammentun, die zum Beispiel das Thema Inklusion interessiert oder wir zu jeder Raumeinheit 1, 2, 3, 4 Channels bilden, wo sich dann für die Werkstatt natürlich die Leute von Digitag und die mit dem Kreativen und den Werkstatt und Werkzeugsachen zu tun haben oder das Barteam, was jetzt irgendwie dieses Viertelcafé aufbauen will. Also wir merken, dass es immer so verschiedene Gruppierungen gibt und wir haben ja auch viele Räume. Das heißt, es kann auch vieles parallel stattfinden und dass es irgendwie aber auch diesen Freiraum braucht, dass die Leute dort was tun dürfen einfach so. Also, dass man diese Räume jetzt auch schon nutzt, obwohl wir ja noch in der Baustellenphase sind. Also, wir werden jetzt Stück für Stück erschließen. Der Plan ist, dass wir im Frühjahr 2022 hoffentlich alle 4 Räume eröffnen. Der Coworking-Bereich ist jetzt fertig, der grüne Raum. Kreativatelier wird gelb. Die Kneipe bekommt orange als Leitfarbe und der Kulturort ganz rechts wird in violett geschaltet. Und wir haben jetzt, während wir diese Bauphase haben und diese Räume herrichten, das ist vielleicht auch noch spannend, das machen wir nämlich alle gemeinsam und da bauen wir auch schon ganz viel mit. Das heißt, wir haben mit der SEGA einen sehr komplizierten, sage ich mal, Mietvertrag ausgehandelt, der sogenannte Quartiersstunden umfasst. Das heißt, jede Stunde, die wir Muskelkraft in das Projekt investieren, wird auf einem großen Leistungsverzeichniskonto gesammelt und kann nachher wieder die Mietkosten in Zukunft ein bisschen reduzieren. Also gemeinwohlrelevante Arbeiten sozusagen. Das heißt, wir sparen Baukosten ein. Und unser Architekt Markus Ulrich von den Archigraphen, die sind das Architekturbüro, hat den Begriff der Mitmachgewerke kreiert. Das heißt, wir haben immer so einen Profi, zum Beispiel einen Profi-Elektriker an Bord und dann 4, 5 Leute, die an einem Tag dann mit ihm gemeinsam tatsächlich die ganze Elektrik verlegen und die Internetkabel und so weiter oder einen Dachdecker-Profi oder auch einen Sanitärmenschen. Und so bauen wir halt tatsächlich diesen Ort selber mit auf. Das schafft schon ganz viel Community und das schafft schon ganz viel Identifikation mit dem Ort und auch sich verantwortlich zu fühlen für den Ort. Und gleichzeitig bei diesen Bauworkshops begegnen sich auch die Menschen und lernen sich schon kennen. Und wir machen immer in sozialen Medien Aufrufe. Das heißt, es darf auch jeder, der noch nie vorher bei den Meffis dabei war, zum Beispiel zum Bauworkshop mit dem Heizungsmonteur dazukommen und lernen, wie sowas geht und mit anpacken. Und auch die Stunden werden gezählt. Und dann haben wir aber natürlich auch gemerkt, okay, dann hatten wir noch Ersatzräume bekommen in der Großkölnstraße, weil die auch der SEGA gehören und gerade leer stehen und wir in der Bauzeit ja die Räume nicht als Räume nutzen können. Und dann haben wir da einfach schon mal angefangen, die Räume zu nutzen. Und dann merkt man so, okay, wenn Konflikte auftauchen, weil irgendwie eine Doppelbuchung oder sowas da ist oder man nicht darüber gesprochen hat, dann muss man halt in dem Moment darüber reden und findet meistens irgendwie eine Lösung. Aber wir haben jetzt halt auch ein digitales, prototypenhaftes Buchungstool, wo man sich jetzt schon mal eintragen kann für die Räume oder wöchentlich wiederkehrende Termine dann schon mal drinstehen. Und dann aber so spannende Erfahrungen, also dann haben wir dann angefangen, diese Räume zu nutzen, 5, 6, 7 Wochen lang, haben gemerkt, boah, es wird tierisch dreckig, so die Klos hat keiner geputzt, ne? Es gibt halt so, also und dann haben wir überlegt, wie macht man das so, weil es sind ja noch gar nicht die richtigen Räume und wie wird überhaupt nachher das gesamte Nutzungsmodell sein und wer ist für was verantwortlich und sind dann auch bezahlte Minijobs dabei, aber woher kommt das Geld für diese Minijobs, all diese Sachen werden natürlich wild diskutiert. Und dann haben wir jetzt für diese Räume in der Großkölnstraße die Lösung gefunden. So, wir haben alle Aufgaben, die irgendwie anstehen, auf Post-its geschrieben, auf so eine große Klebewand. Und immer die obersten, also wenn man reinkommt und man will einen Raum nutzen, dann muss man eine kleine Tätigkeit von der Liste machen. Zum Beispiel Papierhandtücher in der Toilette nachfüllen. Und wenn man das gemacht hat, hängt man diesen Post-it wieder ganz nach unten und die nächsten rutschen nach oben. Und das funktioniert tatsächlich aktuell ganz gut, dass immer jeder, der halt die Räume nutzt, so was Kleines macht. Spüli kaufen oder einmal irgendwie die Oberflächen wischen oder Staubsaugen. Und das ist so im Kleinen, also wir merken immer so, man muss das halt ausprobieren, ob es angenommen wird oder nicht. Und das hat halt auch nicht sich das Koordinationsteam alleine ausgedacht, sondern haben wir halt auch einen Workshop gemacht, so okay, wie wäre es denn am fluffigsten, dass man das wirklich macht? Okay, es darf nie zu viel Aufgabe sein. Nicht so, dass man den ganzen Samstag putzen muss. Und dann so learning by doing.
Ja, schön. Also das ist so wie ein großer WG, aber
bisschen.
Vielleicht trifft man sich nicht immer. Also es kann sein, dass jemand sich seine Scheiße hinterlässt, ja, und, oder hintergelassen hat.
Du hast letzte Klopapier benutzt.
Ja, fatal. Also wir sind mittlerweile in Slack, über 200 Menschen.
Okay.
Und es gibt aber so ein Kernteam, sage ich mal, das Koordinationsteam, das sind verschiedene Vertreter einzelner Initiativen, das sind so 10, 12 Menschen, das ist aber auch offen für jeden, der sich gerne einbringen will, also es ist kein abgeschlossenes Team und wir haben jetzt vor einigen Wochen nochmal einen ganz aktuellen Visionsworkshop gemacht und gemerkt, okay, wir wollen uns jetzt super gerne ab Januar auf eine spannende Gründungsreise begeben, wir wollen gerne eigentlich, dass die Mephis ein soziales Unternehmertum werden, also dass wir uns irgendwie durch das Viertelcafé verschiedene Nutzungsmodelle, Workshop, Raum mieten etc., aber auch Kulturveranstaltungen dann im besten Fall auf verschiedenen Kanälen Einnahmen generieren. Aber natürlich auch, weil es halt eben das Kulturthema auch und auch das gesellschaftliche Wandelthema gerade sehr, sehr aktuell ist, verschiedene Förderanträge unter Umständen schreiben oder auch Crowdfunding vorantreiben, um eben so einen breiten Pool an möglichen Finanzierungsbausteinen zu haben.
Ich muss gerade noch
verarbeiten. Ich muss gerade laut denken.
Ja, ja. Ja, ich glaube, dieses Koordinationsteam, das klang für mich noch spannend. Das sind alles Leute, die das freiwillig irgendwie in der Freizeit machen oder hauptamtlich? Oder was sind das für Leute, die da in dem Koordinationsteam zusammenkommen? Du hast ja irgendwann auch gesagt, es ist ein ziemlich diverses Team.
Ja.
Inwieweit? Also wo ist da die Diversität?
Also zum Beispiel sind Tina und Michael vom Sosch-Theater. Sosch heißt School of Soft Hearts. Die sind diejenigen, die dann in Raumeinheit 4 auch die Raumverantwortung für die Kulturbühne und übernehmen wollen und dort auch natürlich mit ihren TeilnehmerInnen Proben durchführen und sowas. Also die suchen quasi einen Raum, wo das Sosch-Theater dann sein Zuhause hat. Dann sind das VertreterInnen von dem Bar-Team, da haben sich so verschiedene Menschen, die auch vielleicht schon in anderen Cafés oder sowas gearbeitet haben oder einfach Lust haben, sich im Café-Team einzubringen, die auch jetzt ja schon so eine mobile Pop-Up-Bar haben, die ab und zu in der Annastraße oder für die RWTH bei Veranstaltungen oder so ab und zu mal sowohl Catering macht, als also mit Flaschengetränken und auch alles Low-Level, aber so Pop-Up eben, aber auch einen DJ mitbringt zum Teil, die jetzt schon so Erfahrungen sammeln als Team. Dann haben wir jetzt als Koordinationsteam einen Verein gegründet, der heißt auch Hi, wir sind die Mephis e.V. und haben jetzt auch die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt bescheinigt bekommen. Und das ist aber vor allem eigentlich einfach die Trägerkonstruktion, damit wir den Mietvertrag mit der SEGA jetzt unterschreiben konnten und wollen aber eigentlich, dass die Community sich eigentlich so frei wie möglich da verhalten kann. Und dann ist das Koordinationsteam auch immer mal ein bisschen wechselnd so, aber wir haben zwei Vorstände, Joscha und Erwin, die sich auch aktuell halt so um die ganzen rechtlichen Sachen und die Papiere beim Notar und was alles natürlich bei so einer Vereinsgründung getan werden muss, kümmern. Und ich zum Beispiel hatte jetzt über den Rhizomverein, haben wir einen kleinen Förderantrag gestellt, sodass meine Schwester und ich für 10 Wochenstunden über einen Zeitraum von 20 Wochen lang bezahlt waren als Community ManagerInnen und in dieser Zeit über das geförderte Projekt wir aber auch die Webseite erstellt haben, die Texte zusammengestellt, Social Media aufgebaut, das Community Management vorangetrieben, verschiedene kleinere Events und auch das Koordinationsteam dabei begleitet, eben bei den verschiedensten Visionsworkshops und Arbeitssessions, so was braucht es denn, wie wollen wir unser Nutzungsmodell kreieren. Aber das ist schon quasi im August auch wieder ausgelaufen. Also wir haben mal das ein bisschen betrachtet wie so ein kleines Grundgehalt, weil wir haben natürlich wesentlich mehr als die 10 Wochenstunden da reingesteckt, aber eben auch mit Herzblut. Und jetzt aktuell bin ich eben viel in der Lackierwerkstatt, also unsere temporäre Lackierwerkstatt. Das ist alles natürlich auch sehr Pop-up-mäßig eingerichtet, aktuell in der alten Kneipe, weil wir ja auch nicht wirklich viel Budget haben für Möbel oder irgendwelche Einrichtungen. Das heißt, wir kriegen irgendwelche alten, geschenkten Sachen, die alle theoretisch nicht zusammenpassen, aber es hat ja auch irgendwie Charme. Und in dem System, dass wir sagen, jeder Raum bekommt eine Leitfarbe, bekommen dann auch die zusammengewürfelten Möbel halt die gleiche Farbe wie der jeweilige Raum. Und dann hat man automatisch halt auch ein sehr niederschwelliges Aufräumsystem, sodass, wenn wir die Räume dann auch mal an extern vermieten, jeder weiß, okay, die gelben Stühle gehören wieder in den gelben Raum. Womit wir wieder bei den Farben wären.
Du hattest ja auch was gesagt von, ihr macht öfters mal Visionsworkshops. Gibt es dann in dem Zusammenhang auch so gewisse Ziele oder Milestones, die ihr dann irgendwie erreichen wollt? Oder ist das mehr so Free Flow, jeder macht mal und dann guckt man, was passiert? Oder committet ihr euch da auf bestimmte absichtigen Dinge, die ihr dann fest auch erreichen wollen?
Also meistens gibt es dazu schon irgendwie dann vielleicht eine kleine Gruppe von 2-3 Leuten, die das im Vorfeld ein bisschen vorbereiten und sowas wie so einen Ablaufplan für den Workshop im Slack schon mal posten und sagen, wollt ihr da schon mal drauf gucken? Ist das was, wo wir uns irgendwie mit beschäftigen wollen? Was sind jetzt eurer Meinung nach irgendwie die wichtigsten Themen? Und beim letzten Mal haben wir uns aber auch alle zusammen ungefähr eine Stunde Zeit genommen, um über Wertschätzung zu sprechen. So, was braucht eigentlich jeder Einzelne, um sich in einem solchen Prozess, in dem man ja viel einbringt, gewertschätzt zu fühlen? Und das war auch mega spannend zu hören, was die anderen da so für Bedürfnisse haben und dass das gar nicht unbedingt immer die gleichen sind, die man selber hat. Das heißt, man ist es ja auch super wichtig, dann zu wissen, okay, dich wertschätze ich jetzt auf die und die Weise, weil ich dann weiß, okay, dadurch fühlst du dich gesehen und ich brauche vielleicht eine ganz andere Art von Wertschätzung. Und was wir allgemein gemerkt haben, dass es halt mega wichtig ist, zu kommunizieren. Das ist einfach so, ja. Und da eben auch so offen zu sein und zu versuchen, also wirklich den anderen verstehen zu wollen. Und wir setzen uns schon immer so Ziele. Ich bin ja mehr der intuitive Typ und auch irgendwie so experimentell und wir haben aber auch viele Leute, die sehr strukturiert und sehr visionär da dran gehen und ich glaube, es ist auch genau das total spannend, dass so manche Menschen das eher so von der Metaebene versuchen zu strukturieren. Also Joscha, unser Vorstand, ist da sehr super drin, sowas auch dann zu skizzieren und dafür so Systeme aufzubauen und das dann als Diskussionsgrundlage mitzubringen. Und wir schauen dann alle da drauf und überlegen, in welcher Form finden wir uns da drin wieder. Also dieser Austausch darüber ist halt mega wertvoll.
Es hört sich an, wie viele sind sehr aktiv. Und ich habe einige Projekte gesehen, wo Gründer, ja, sie haben etwas ins Leben gerufen, so ein Projekt, und es baut sich langsam ein Community auf. Und am Anfang ist es so, yeah, und wir haben so viel Energie, und dann aber langsam, also besonders, weiß nicht, in der Zeit, es gibt so viele Leute, haben richtig viel auf dem Schirm, und sie haben richtig viel zu tun, und Wie baut ihr Community auf und wie hast du das schon gesehen, wo die Leute, sie haben Energie am Anfang und dann das langsam geht weg und dann kommen vielleicht neue Leute, die dann von dem Projekt begeistert sind, oder?
Ja, klar. Also wir haben natürlich auch über diese lange Phase das zu spüren bekommen, also gerade weil wir im Moment eben auch gar nicht in so großen Gruppen zusammenkommen durften und solche Dinge. Und wir hatten echt viele, viele Dinge, die uns da, also Steine, die uns da in den Weg geworfen wurden, nämlich dann wurde in 2 von 4 Ladeneinheiten Asbest gefunden, dann musste das auch erstmal von einer Spezialfirma wieder bereinigt werden, das durften wir natürlich dann nicht selber machen, dann war auch erstmal wieder 2 Monate Verzögerung. Dann haben wir die Low-Tech mit an Bord, das ist ja eine gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft, die auch gemeinsam mit ihren Teilnehmern und mit uns zusammen die Räume umbaut und sind eins unserer Hauptgewerke. Und bei denen sind dann in dieser Flutkatastrophe 2 von ihren 4 Standorten in der Region komplett abgesoffen. Das heißt, die hatten dann waren natürlich diese Lieferprobleme, die gerade jeder hat. Dann kamen die Brandschutztüren nicht pünktlich, dann durften wir auch noch nicht offiziell den Raum, also lauter solche Dinge. Und wir haben aber immer irgendwie gemerkt, okay, wir müssen positiv bleiben, wir dürfen nicht unser Ziel aus den Augen verlieren. Und wir haben auch gemerkt, okay, man braucht manchmal ein bisschen mehr Geduld und man darf den Spaß aber nicht verlieren. Und wir merken, dass es total wichtig ist, dass die Menschen niederschwellige Anlockpunkte finden können. Also zum Beispiel, dass wir immer erst so eine Woche vorher die Termine, weil wir die selber vorher noch gar nicht wissen, weil das muss irgendwie so im Flow von der Baustelle dann passieren, die Termine kommunizieren, wann Mitmachgewerke sind und dann schreiben, hey, Dienstag von 17 bis 19 brauchen wir 5 Helfer, die mit uns Tapete von der Decke kratzen. Ja, macht nicht so viel Bock, aber wir haben auch noch abgelaufenes Bier in der alten Kneipe stehen. Und ja, dann halt Menschen bereit sind, so für so ein greifbares Zeitfenster von 2 Stunden halt auf der Matte zu stehen und dabei merken, hey, das macht Spaß mit den Meffis, ne? Und so das in so greifbare Häppchen zu verpacken. Und ich sag mal die, weil das habt ihr eben gefragt, die Menschen, die sich im Koordinationsteam sehr stark involvieren, das sind schon auch die, die für ihre jeweilige Initiative halt auch wirklich nachher eine Raumgemeinschaft übernehmen wollen oder die sagen, okay, ich sehe hier jetzt wirklich einen totalen Mehrwert, mich einzubringen, weil ich auch selber Gestaltungsspielraum habe und den dann eben auch nutzen kann.
Und wie trefft ihr Entscheidungen zusammen? Also du hast zwischendurch mal was von Konsens gesagt, aber sind es alles Konsensentscheidungen, alles zusammen entscheiden oder wie verteilt ihr da Entscheidungen?
Da haben wir auch verschiedenste Modelle schon ausprobiert. Ich glaube, was ganz gut funktioniert hat, ist, dass wir, also wir haben immer einmal die Woche ein Koordinationsmeeting, was meistens online stattfindet, weil das jetzt einfach einfacher ist, auch wenn es uns meistens mehr Spaß gemacht hat, wenn es vor Ort war, aber dann dauert es natürlich auch länger. Also online ist man so ein bisschen effektiver im Topics abhaken und wenn man sich live trifft, ist es halt irgendwie cooler fürs Community Building, ne? Es ist so, dann machen wir es immer abwechselnd. Aber dass wir wenn wir gesagt haben, okay, nächste Woche stehen die und die Entscheidungen an, dass man beim jetzigen Koordinationstreffen 2, 3 Leute zum Beispiel beauftragt, dass die gemeinsam in einer Arbeitssession was vorbereiten. Zum Beispiel die Entscheidung, bei welchem Konto wollen wir jetzt bei welchem Bank wollen wir jetzt unser Konto eröffnen, weil das soll ja auch, also wir hangeln uns ja immer an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN lang so ein bisschen, weil das ist so ein Leitfaden, der wirklich diese ganzen Themen ja bündelt. Und dann soll aber ja auch das, was wir in den Meffis machen, so konsequent wie möglich sein. Das heißt, ihr zwei recherchiert jetzt, was ist das nachhaltigste, grüne und vertretbare Konto und trotzdem irgendwie preis-leistungsmäßig super, bereitet das als Entscheidungsgrundlage vor und dann das in der nächsten Woche besprochen und dann abgestimmt. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut, dass nicht alle sich alles immer anhören müssen, sondern dass so kleinere Teams bestimmte Hüte aufhaben und Sachen vorbereiten und man sich dann aber natürlich auch in den Teams gegenseitig vertrauen muss und sagt, okay, vielleicht hätte ich das jetzt nochmal anders angepackt, aber dann akzeptiere ich das auch, weil die anderen jetzt ja da Zeit reingesteckt haben und weil das ja oft auch einfach so Tendenzen sind und irgendwie fügt sich das dann so. Also, ne, man muss auch natürlich immer kompromissbereit sein. Oder halt dann darüber diskutieren. Also es sind ja immer Diskussionsgrundlagen.
Und so, wo wir schon bei den ganz praktischen Sachen sind, also Gruppendynamik, dass irgendwie immer dieselben wenigen Leute sind, die sich dann irgendwie Arbeit schnappen, weil die Sachen wirklich antreiben. Du hast ja auch gesagt, ihr habt ein Koordinationsteam, klebt dann immer die Sachen in Schwung zu bringen an diesen Leuten, oder habt ihr da auch irgendwie ein System dafür, dass ihr auch neue Leute mit so ein bisschen empowert irgendwie?
Ja, also auf jeden Fall. Es gibt ja, also auch wir sind ja verschiedenste Generationen, die da zusammenstoßen, und manche halt eben schon sehr erfahren in Umsetzung von solchen Projekten und manche sind halt noch mitten im Studium und machen sowas irgendwie zum ersten Mal. Wir merken halt, dass es oft eben Sinn macht, so Teams zu bilden, von denen die dann Lust haben, sich da auszutauschen, die auch ja Freunde werden und dabei irgendwie, weiß ich nicht, sich zu bestimmten Themen austauschen. Natürlich ist das, das ist halt oft so, gibt es so einige Leute, die sehr viele Aufgaben tragen und das aber auch irgendwie mit Herzblut machen. Wir aber auch dann immer wieder gezielt überlegen, wie kann man jetzt welche Menschen aus dem Team nochmal ansprechen, ob die sich auch nicht vorstellen können, diese Aufgabe mal zu machen, die sich oft das vielleicht einfach noch gar nicht zutrauen. Und man, aber in dem Moment, wo man sie anspricht, sagt so, hey, könnte das nicht für dich eine Aufgabe sein, oder könntest du nicht bei dem nächsten Event, wo wir die Mephis präsentieren, das mal übernehmen? Und dann sagen, ja, weiß ich nicht, aber das kann ich vielleicht gar nicht so gut wie du. Du bist doch unsere Öffentlichkeitsarbeitsfrau. Aber dann haben Rowan und Sumin das halt mega super gemacht. Und jetzt sind wir wieder ein größerer Pool von Leuten, die das auch nach außen tragen können. Und wir haben einen Werkzeugkoffer auf unserer Cloud, der Öffentlichkeitsarbeitswerkzeugkoffer. Da liegt halt ein Pitch-Deck, da liegt eine Auswahl von Folien und von Fotos und Logo und Sprechblasen, weil das sind immer so unsere Icons. Und da kann man sich dann halt auch dran bedienen, wenn man sowas zusammenstellen will, sodass das auch eigentlich im besten Fall kinderleicht ist, mit diesen Bausteinen die Mephis vorzustellen. Weil eigentlich sind ja das auch ganz viele verschiedene Perspektiven, und das macht's ja halt so spannend. Also jeder von den Mephis erzählt es ja auch vielleicht ein bisschen anders. Das haben wir auch bei einem der Workshops gemerkt. Da haben wir nämlich am Anfang erstmal gefragt, so, was begeistert dich eigentlich an den Mephis? Und dann kamen da ganz viele verschiedene Antworten. Also jeder sieht da drin für sich was ganz anderes. Und diese Vielfalt daraus ist aber halt mega schön.
Ja, ich habe eine Frage, das kommt mit mir die ganze Zeit, seit Anfang an. Also im Dayjob bin ich, ich arbeite in Innovation, und wir machen Workshops oft mit unterschiedlichen Gruppen und versuchen immer an neue Ideen zu entwickeln. Und wir fragen uns, okay, wie schafft man das? Und ich glaube, du hast ganz viel Erfahrung in realen Laboren oder offenen Spaces. Wie siehst du das? Also dieses vielleicht diese Zeitgeist zu treffen oder zu spüren und dann irgendwie darauf zu reagieren?
Also ich habe tatsächlich in den meisten meiner Projekte oder auch den Guerilla-Aktionen, die wir mit Design Metropole gemacht haben oder so, immer gemerkt, dass es super wichtig ist, in Echtzeit direkt Dinge zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo in einem Gespräch dieser Spirit noch da ist und die Idee aufkommt, boah, wir müssten eigentlich, dann wirklich eigentlich im besten Fall sofort dahin zu gehen, das jetzt umzusetzen, selbst wenn das wirklich noch totaler Prototyp-Status ist, aber dann nicht den Anspruch zu haben, es muss jetzt schon perfekt sein, sondern es muss jetzt schon passieren. Und dann kann man das immer noch optimieren. Aber wenn man zu viel das alles immer nur so als Idee sammelt und irgendwo, weiß ich nicht, auf Post-it schreibt oder irgendwie dann wieder auf der Meta-Ebene unterwegs ist, dann geht viel von dieser Kraft verloren, die man eigentlich aus diesem Moment hat. Also ich merke, ganz, ganz vieles läuft halt über Ausprobieren, einfach mal machen. So, also nicht umsonst sind diese ganzen Design Thinking Prozesse, die wir schon im Studium gelernt haben und die da aber noch gar nicht Design Thinking genannt wurden damals, halt eigentlich so relevant geworden, auch in der Wirtschaft, und brauchen wir, glaube ich, auch in unserem ganzen System. Also wir müssen neue Dinge ausprobieren, und keiner von uns weiß jetzt schon die Lösung für den Klimawandel, und deswegen müssen wir einfach aktiv werden und Sachen verändern und ausprobieren. Besser als sich totzustellen.
Und ich glaube, im Vorgespräch haben wir so dieses darüber ein bisschen gesprochen. Also wir haben auch mit der ersten Derby darüber gesprochen. So, wir benutzen Metaphern so wie ein Auto und reparieren wie ein Auto. Mhm. Und das ist so dieses sehr mechanikbasierte Metaphern. Und also was du gerade beschreibst, ist was anderes. Ja, das, das Netzwerk, du benutzt andere Wörter. Also wie siehst du diese Interaktion, was du, also du hast ein Bottom-up-Interaktion, mhm, und wie siehst du dieses viele unterschiedliche Leute zusammenkommen, ja, und diese Mischung?
Also ich glaube, also wenn du jetzt darauf hinaus willst, wo wir vorhin über diese Bildwelten auch gesprochen haben, ne? Also es geht ja oft darum, irgendwie denselben Konsens zu finden, und wir haben uns als Mephis halt auch gefragt, so, okay, wir sind irgendwie keine so hierarchische Struktur, wollen wir auch überhaupt nicht sein. Dann haben wir unser selbstgemaltes Schaubild umgedreht und dann haben wir gesagt, wir sind eigentlich eher bottom-up. Dann standen natürlich alle Sachen falsch rum auf diesem Blatt, aber es wuchs irgendwie so nach oben. Haben wir gedacht, das ist irgendwie immer noch zu strukturiert. Wir sind eigentlich eher sowas wie ein ganzes Universum. Dann haben wir das Mephiversum kreiert, was irgendwie aus Planeten und Raumschiffen besteht, die irgendwie alle miteinander angedockt sind, weil wir alle im selben Universum sind. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil auch in unserer Gesellschaft so alles, alles bedingt irgendwie. Man kann im Maschinenbau oder so, wenn man ein Problem hat, dann splittet man das in viele kleine Teilprobleme, findet Teillösungen und baut sie wieder zu einer Gesamtlösung zusammen. Das ist halt auch so sehr mechanisch, wie du gerade beschreibst. Und ich glaube, beim Design Thinking oder bei diesen gesellschaftlichen Prozessen, wo man eben so menschliche Komponenten da reinspielen, dann ist das ja nicht mehr so mechanisch und dann verändert sich ja der Prozess im Tun durch jede Interaktion. Ich weiß nicht genau. Und es hat natürlich immer auch ganz viel mit Emotionen zu tun. Und weil Menschen einfach, wir sind emotionale Wesen. Und ich glaube, die Motivation kommt dann, wenn wir uns wirklich intrinsisch motiviert fühlen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass das eine Sinnhaftigkeit hat, was wir da tun, dass wir irgendwie was Wertvolles dazu beitragen können, dass man das auch spürt und zurückbekommt. Deswegen auch diese spannende Diskussion über Wertschätzung. Ich glaube, das brauchen wir allgemein in der Gesellschaft mehr. Ja, genau. Und wenn man über Menschen redet, dann ist das eben nicht mehr so technisch, habe ich das Gefühl.
Na gut, was ich da für mich rausgenommen hatte, war so ein bisschen dieses Mechanische. Das Mechanische ist halt irgendwie ein kompliziertes Problem, ne? Also mhm, es gibt halt eine klare Art und Weise, wie du ein Auto bauen kannst. So, das ist ganz klar, wenn du die Schritte, diese 138.000 Schritte befolgst, dann hast du am Ende eine Mondrakete. Mhm. Das funktioniert bei so einem Gerät, ja, aber wenn du halt
das ist ja auch besser
eine menschliche Gruppe hast, dann kannst du es halt nicht wissen, wie es gehen, ja, kann. Dann muss das entstehen und eigentlich kann man immer nur von einem Schritt zum nächsten sich festangeln.
Genau. Ja. Das passt ja wieder zu deiner Leitfrage mit, wie viel Freiheit und wie viel Rahmenbedingungen braucht man.
Wobei ich das noch nicht so richtig für mich jetzt da so rausgehört habe, wie ihr das macht. Also mir fehlt noch so ein bisschen das Schmier mit.
Ja.
Ja, also schön fand ich ja auch in unserem Vorgespräch, das habe ich mir zwischendurch notiert, du hast dieses Hashtag Total Love.
Ja, absolut. Das
musst du vielleicht nochmal erklären, was das genau bedeuten soll. Du hast, glaube ich, kurz danach noch ein Wortpaar hinterhergehängt. Mal gucken, ob das jetzt kommt. Aber ja, vielleicht erklärst du nochmal, was
also
das bedeutet.
Also Total Love ist ja schon seit unserem Hotel Total Projekt so eins unserer favorisiertesten Hashtags. Weil wir gemerkt haben, so Liebe ist natürlich die treibende Kraft, so die totale Liebe, weil die eigentlich, glaube ich, wirklich die Energie ist, oder ob man das Gott nennen will oder wie auch immer, das tut auch jeder für sich so, wie er möchte. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich das liebe, was ich tue und diese Liebe in diese Projekte fließen lasse, dann hat das eine Wirkung. Die ist nicht wirklich messbar oder das ist immer genau das, wo die Leute sagen, ja, aber wie macht ihr das, dass eure Projekte immer irgendwie so erfolgreich werden? Und dann sagen wir, ja, mit Total Love. So, also ne, damals unser Projekt hieß Hotel Total und das war eben auch eigentlich erstmal so ein Arbeitstitel.
TV Total, ne?
Nee, TV total nicht. Das war dann noch wie früher. Aber wir hatten so, wir wollten so damit so alles. Raum- und Umnutzung, die Entwicklung neuer Arbeits- und Organisationsstrukturen, sozialer Strukturen, ein Community-Ort, Begegnung, Niederschwelligkeit, Inklusion, so, das war einfach so das total, wir wollten so alles. Und dann haben wir natürlich auch viele Hashtags kreiert, wie total dankbar, total großartig, total begeistert und so weiter. Aber dieses Total Love gibt's von uns halt auch als Sticker und wir haben die auch als Lieblingspulli natürlich mit Hashtag Total Love, weil ja, das einfach tatsächlich so diese Liebe ist, mit der man Dinge tut und das spüren Menschen und das ist, glaube ich, dieses Schmiermittel, was du gerade erwähnt hast, wovon was sonst, und das ist, glaube ich, halt so eine Mischung aus Wertschätzung, echtem Interesse, Aufrichtigkeit, Transparenz. Und wenn wir jetzt halt solche Workshops haben, oder letzte Woche hatten wir Upcycling-Workshops, dann geht es ja auch darum, wie man dann den Leuten erklärt, wie man mitmachen kann und wie man die wirklich empowert und auch zuzulassen, dass Dinge erstmal anders laufen, als man die vielleicht sich mit der Erfahrung, die man schon im Rücken hat, jetzt vorgestellt hätte. Aber dass manchmal auch dadurch was total Großartiges passiert, was du halt gar nicht planen konntest. Ne? Also ganz viele Innovationen sind ja auch entstanden, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder so.
Das, was ich mir notiert hatte, das hast du zwar gerade nicht gesagt, aber ich habe das total gespürt, weil wenn du so redest, ich habe mir notiert, ansteckende Begeisterung.
Ah, ja.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Schmiermittel bei euch sein könnte, Menschen wie du, wo man halt total merkt, dass sie da total drin aufgehen und mit so einer Begeisterung, also eigentlich bräuchte es uns beide hier gar nicht. Du hast so viel Dinge, die irgendwie so, die dir so wichtig sind, dass das von ganz alleine sprudelt. Das ist ganz fantastisch mitzuerleben.
Danke.
Wie sehr das glüht, wenn du darüber redest.
Also ja, das kommt halt aus dem Herzen. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass das eben ansteckend wirkt. Also ich glaube wirklich ganz fest daran, dass jeder aus seinem eigenen Radius heraus positiv in die Welt wirken kann, wenn man sich dazu entscheidet, dass man das will. Das ist auch
und
keine Predigt.
Wenn es die Freiheit dafür gibt.
Wenn es die Freiheit dafür gibt. Und deswegen braucht es halt Freiräume. Und ganz viel in unserer Gesellschaft passiert vielleicht nicht, weil sehr viele Menschen angstgesteuert sind. Weil sie Angst haben um ihren Job oder Angst haben, ach, was weiß ich, dass irgendwelche Gesetze oder irgendwas dagegen sprechen, keine Ahnung. Also mit unseren Guerilla-Aktionen sind wir auch immer mal so ein bisschen am Rande der Legalität. Man muss ja auch so als Kreative.
Bitte die IKEA-Story.
Bitte. Ja, bitte jetzt. Also man muss auf jeden Fall so Grenzen austesten. Und ich glaube, gerade wir als Künstlerinnen und Kreative haben auch irgendwie diesen Job, A, uns selber, die Gesellschaft und das ganze System immer wieder zu hinterfragen und B, ja, solche Grenzen dann auch so ein bisschen auszuweiten und das natürlich meistens irgendwie mit einem Augenzwinkern, mit Humor, weil das halt auch Türen öffnet, ja, und dann man auch merkt, dass auch Menschen in Verwaltung und Politik plötzlich eine andere Sichtweise kriegen oder dass man eben, also eins meiner Lieblingsstilmittel ist auch Irritation. Und damit kriegt man die Leute auch ganz schnell irgendwie aus ihrem festgefahrenen Blick raus, weil die erstmal so irgendwie verdutzt sind. Und dann bietet das den Boden für eine neue Offenheit. Und da kann man dann halt andocken. Und ich glaube, so kann man tatsächlich ja Dinge voranbringen, wenn man möchte.
Da brauche ich ein Beispiel für.
Für die Irritation, da fällt mir jetzt gerade spontan unsere allererste Performance ein, die wir mit Design Metropole Aachen gemacht haben. Da, also vielmehr nach unserer Ortsschilderaktion, aber dann hatten wir einen ersten kleinen Auftrag vom Kulturbetrieb und es ging darum, für das alte Kurhaus, das man ja auch mieten kann für verschiedenste Anlässe. Da gibt es immer einen Tag der offenen Tür und dann hat uns der Kulturbetrieb angesprochen und gesagt, ja, da kommen immer irgendwie relativ wenig Menschen hin, so, das ist auch nicht so in Laufrichtung. Die wissen gar nicht, dass es das gibt und ganz viele wissen auch gar nicht, dass man das mieten kann, dabei sind die Räume so wunderschön. Das sind sie wirklich. Das ist ja so ein ganz alter barocker Saal. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Dann haben wir gedacht, ja, aber wir brauchen ja immer irgendwie so einen Andockpunkt, so einen Tag der offenen Tür. Dann sind mein Kollege Fabian Seibert und ich dahin. Wir sind so immer von Designmetropole Aachen, nennen uns die beiden Frontschweine, haben diese Location ausgecheckt, sind da rein und haben dann gesagt, ja, okay, aber was ist jetzt so das ganz Besondere? Also wir brauchen irgendwie so einen Anknüpfungspunkt. Und dann haben die gesagt, ja, also es sind wirklich alle Türen offen, auch die Garderobe, die Küche, so man kann überall reingucken. Und dann ging Fabi so vorbei und rappelt so an der Tür, meint so, und wieso ist hier zu? Und dann hat die Dame gesagt, ach so, ja, das sind die Klotüren, die machen wir natürlich dann auch auf. So. Und dann war die Idee geboren. Dann haben wir draußen vor dem Kurhaus, so in Laufrichtung, wo die Leute dann da alle Kompost-Badstraße langgehen, 8 Dixi-Klos aufgestellt mit offenen Türen und haben ein Fotoshooting gemacht, wie wir uns selber quasi beim Pinkeln fotografieren und haben daraus 1:1 große Pappfiguren in diese Dixi-Klos gestellt. Und das sah halt aus der Entfernung halt täuschend echt aus. So, das war wirklich, sah super lustig aus. Und dann kamen die Leute, sind darauf zugelaufen und dachten so, hä, was ist das? Ja, und dann standen wir halt da draußen, haben so alle uns so angestellt, als würden wir halt da alle warten, um irgendwie aufs Klo zu gehen. Und während wir in dieser Schlange standen, haben die Leute halt gefragt, wie, was macht ihr da? Wir so, ja, das ist hier, wir zelebrieren hier den Tag der offenen Klotür im Rahmen des Tag der offenen Tür hier im Kurhaus. Gehen Sie da doch mal rein. Da ist heute die Musikschule zu Gast, Theater, Lesungen, whatever. Und so haben wir halt den ganzen Tag Schaulustige und einfach Passanten in das Kurhaus gelotst. Was, ja, das ist so ein typisches Beispiel für so ein erstes Bild von Irritation. So, das ist so bescheuert, ja.
Aufmerksamkeit.
Die Leute haben wirklich Tränen gelacht. Wir haben die besten Fotos. Ja, solche Sachen.
Fein, fein.
Ja, und leider kommen wir gleich zu Ende. Gibt es noch was, das du noch nicht erwähnt hast?
Weil wir einfach die falschen Fragen gestellt haben.
Wenn ich jetzt noch wüsste, was wir alles im Vorgespräch und was wir alles hier im wirklichen Gespräch gesprochen haben. Weil es gibt ja immer so viel zu erzählen. Aber also, was man noch erwähnen könnte, ist, dass die Murphys halt eben, wie gesagt, keine geschlossene Gruppe von Menschen sind, sondern dass da wirklich jede aus der Stadtgesellschaft herzlich willkommen ist, sich einzubringen, wenn er denn Lust hat, mit was auch immer, vielleicht auch mit Dingen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann meldet euch super gerne. Wir haben eine Webseite, die heißt mephys.org und wir sind auf Instagram, da heißen wir mephy.s. Und zwar gibt's auch nämlich eine super polnische Popband, also bisschen schräg, die heißen die Mephys auf Instagram. Könnt ihr auch auschecken, aber das sind die ohne Punkt. Ja, das Lied habe ich heute nicht mitgebracht für euch.
Schade. Wobei ich meinte,
vielleicht gibt es noch eine Zugabe für eure Playlist.
Ja, sehr gerne. Ich habe gedacht, es wird langsam mal Zeit für Krawallmusik. Wir haben bis jetzt irgendwie viel zu nette Liebessongs auf der Playlist.
Aha.
Hier übrigens der Hinweis nochmal auf die Spotify-Playlist. Ich packe da heute nämlich mal die Band Belitzky mit drauf.
Mhm.
Die hängt auch ein bisschen zusammen mit der Julia, die unsere Geburtstagsfolge aufgenommen hat, weil lange Story, die muss ich nochmal wann anders rauspacken, aber viele Grüße an Julia und auch an die Freda von Belitzky und ich würde gerne den Song jetzt draufpacken.
Jetzt finde ich perfekt.
Ja, also jetzt würde ich den draufpacken.
Ja. Optimal.
Okay, gut, wo wir am Ende angekommen sind, Partizipation nur, weil man aus Aachen kommt? Oder ich meine,
ach so, nein, natürlich darf man von überall mitmachen. Also vor allem ist es ganz easy bei den Online-Meetings. Aber da wir natürlich hier so Baustelle und sowas vor Ort haben, ist es natürlich einfacher für die, die keine lange Anreise haben. Aber wer jetzt aus, weiß ich nicht, Salzburg, Hongkong oder Tokio anreisen will, ist natürlich von überall her herzlich willkommen. Ne? New York.
Wunderbar. Ja, dann mag ich hier auch nochmal kurz alle Leute einladen, wenn ihr Feedback habt zu unseren Folgen, vielleicht Fragen habt an die Patricia, Vorschläge habt für andere Themen, für andere Gäste etc., schreibt uns eine E-Mail an post@dailyofthemonth.de. Eine unglaublich lange E-Mail-Adresse. Und seit neuestem könnt ihr uns auch was Gutes tun. Es gibt jetzt auch Sternebewertungen, nicht nur auf iTunes, sondern auch auf Spotify. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und gefreut habe ich mich über das Gespräch heute.
Ja, danke.
Vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst.
Voll, es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und viel Erfolg.
Dank. Danke.
Gerne.
Boah, dann sage ich mal, Tori.
Ciao.
Ciao.
Printenbrot mit Rührei.
Ja.
Das nehme ich mal mit fürs Barteam.
Das mit dem Printen habe ich eh nicht verstanden.
Also, aber mit Rührei weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber okay.
Vielleicht machen wir hier einfach Stopfett.